Zweites Thema, zweiter Impuls, Verständnis. Und hier ist zunächst mal gemeint, die Person, zu der ich mit meiner Beichte hingehe, soll ein Mensch sein, der mich voraussichtlich versteht. Jeder hofft das, wenn er sich auf den Weg zur Beichte macht. Es geht aber hier bei diesem Stichwort Verständnis um wesentlich mehr. Nicht nur, dass der Beichtiger den Beichtenden irgendwie versteht, sondern wer Beichte hören will oder hören soll, muss verstehen, was da geschieht und wie es geschieht. Wir sind ja mitten in dieser Diskussion schon gewesen. Und da gibt es einige Gesichtspunkte. Der erste Gesichtspunkt, er muss selber beichten. Das ist eine innere Notwendigkeit. Es wäre zutiefst unredlich, unfair, heuchlerisch, wenn wir davon absehen würden. Die Geschichte von der Ehebrecherin zeigt uns, Jesus sagt zu den Pharisäern, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Die haben sie angezeigt und haben sie erwischt beim Ehebruch. Und Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wenn ich selber beichte, dann erfahre ich, dass ich selber nicht ohne Sünde bin. Und ich bekenne mich dazu. Das ist ganz wichtig. Das ist die wichtigste Voraussetzung für das Beichthören. Und das Zweite, außerdem lerne ich, indem ich selber beichte, durch den eigenen Vollzug, wie eine Beichte stattfindet. Welche Schwierigkeiten es da vielleicht gibt, welche Klippen. Was hilft mir, was macht es mir schwer zu beichten? Das ist die einzige Möglichkeit, Beichthören zu lernen. In der Beichte gilt das Prinzip Learning by Doing, denn es gibt kein Training für den Beichtiger. Es gibt ja manchmal so in psychologischen Kursen oder so, wo man sowas trainieren kann. Es gibt keinen Trockenschwimmkurs, denn es ist immer ernst. Es ist nicht bloß mal so aus Probe gebeichtet, sondern es ist immer ernst. Man kann nicht auf Probe beichten. Aus diesem Grunde ist auch aus diesem Grunde notwendig, dass derjenige, der Beichte hören soll, selber beichtet. Das ist übrigens der Grund, weshalb ein Pfarrer, wenn er ordiniert wird und ja damit im Grunde genommen von Amts wegen, kommen wir dann noch drauf zu sprechen, eben als Beichtvater zur Verfügung steht. Zur Ordination gehört dazu, dass der beichten geht. Das wird protokolliert, der ist beichten gewesen. Durch diese Regelung ist klar, wenn er selber dafür zur Verfügung steht, muss er auch selber beichten. Das ist der erste Punkt. Er muss selber beichten. Zweiter Punkt, er muss unterscheiden können, was eine Sünde ist und was nicht. Das ist ein eigenes Thema. Da können Sie ja mal einen theologischen Tag drüber veranstalten. Ich kann jetzt bloß ein paar kleine Hinweise geben. Wir leben in ererbten, sündhaften Strukturen von Gewalt, Ungerechtigkeit, Krieg und so weiter. Das ist uns vorgegeben, das passiert in unserer Zeit und wir leben in dieser Zeit. Gott hat uns in diese Zeit hineingeschaffen. Das ist ganz wichtig, dass man sich das ab und zu mal klar macht. Gott hat mich in diese Zeit hineingeschaffen. Wir vielleicht je älter wir werden, deswegen darf ich das also sagen, sagen manchmal, früher war es besser. Ja, die Großeltern sagen das. Und vielleicht stimmt es zum Teil auch. Und wir sehen uns vielleicht manchmal nach der alten Kirche zurück oder nach irgendwelchen kirchlichen Verhältnissen. Gott hat uns, bitteschön, in diese Zeit hineingeschaffen. Kein geringerer als unser Schöpfer. Wir leben in sündhaften Strukturen. Gewalt, Ungerechtigkeit, Krieg. Wir schwimmen mit dem Zeitgeist. Wir sind Kinder unserer Zeit. Auch wenn wir uns dagegen manchmal wehren und wenn wir es merken, dass wir sagen, nicht mit dem Zeitgeist so sehr zusammentun, aber manchmal merken wir es gar nicht. In unserer Zeit bedeutet das sicher, dass wir in vielen Bereichen unbewusst so leben, als wenn es Gott nicht gäbe. Es hängt damit zusammen, dass der Mensch ja vieles gelernt hat durch die Wissenschaft, dass er vieles einfach selber kann und sich dessen immer mehr bewusst wird. Das ist ja auch nicht schlecht und auch das hat Gott unserer Zeit geschenkt. Aber es gibt eben auch den Zeitgeist, der dazu führt, dass ich mir angewöhne, mein Leben so zu gestalten, ohne mir darüber klar zu sein, dass es Gott da ist. Wir müssen die Fehler unserer Eltern und Vorfahren tragen. Sie haben uns geliebt, aber sie haben auch Fehler gemacht. Und Gott hat uns in diese Familie hineingestellt. Das ist sein Geschenk. Und es ist ein Teil unserer Lebensaufgabe, mit den Hypotheken, die das auch mit sich bringt, mit den Belastungen zurechtzukommen. Da gibt es Verstrickungen, Prägungen, wo wir sagen, ich kann nicht aus meiner Haut, es behindert mich, meine Erziehung war problematisch. Aber Gott liebt gerade diese Haut, meine Haut, so wie sie ist. Es gibt also da eine ganze Menge, was uns vorgegeben ist, wo man jetzt nicht ohne weiteres sagen kann, das ist jetzt meine persönliche Schuld, da kann ich zum Teil nicht dafür. Und hier zeigt sich vielleicht etwas, was ist eigentlich Sünde? Ich habe mal ein Wort gehört, was mir eigentlich sehr einleuchtet. Sünde ist sowas wie eine Zielverfehlung. Ich bin das Ebenbild Gottes, soll zu seiner Ehre leben, ihn irgendwie ein Stück darstellen, ebenbildlich. Jesus sagt sogar mal, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Ich bin dazu da und ich will das auch. Und doch behindert mich vieles, dass ich eben am Ziel vorbeischieße, das Ziel verfehle. Paulus hat offensichtlich sehr darunter gelitten, unter seiner Natur, seinem Leib, seinem Charakter. Römer 7 am Ende. Ich elender Mensch, schreit er auf und er gibt keine Antwort. Wer wird mich erlösen? Fragezeichen. Damit ist das Kapitel zu Ende. Es kommt dann das schöne 8. Kapitel, aber das ist ein neuer Einsatz. Also mit diesem Problem, mit diesem Fragezeichen, wer wird mich erlösen, leben wir. Und nun kommt noch ein Punkt dazu. Ich habe Gutes unterlassen und Böses getan. Es gibt diesen, meinen persönlichen Anteil am Elend dieser Welt, wo ich nur sagen kann, ich war's. Ich habe Gutes unterlassen, Böses getan. Und das ist das, was zuerst in die Beichte gehört. Dieser persönliche Anteil. Ich hätte das Gute tun können, aber ich habe es gelassen. Ich hätte das Böse unterlassen können. Es lag in meiner Hand, aber ich habe nachgegeben. Ich habe es getan. Oder mutwillig getan. Verschiedene Möglichkeiten. Das ist wichtig, dass die Beichte ein Stück dazu da ist, diesen persönlichen Anteil zu bereuen. Das ist gerade auch wichtig. Es gibt ja Menschen, die sehr zart beseitet sind, sehr zartes Gewissen haben und die sich dann verantwortlich fühlen für das ganze Elend in der Welt. Und dann in ein großes Elend hineinschlittern, in Depressionen reinschlittern. Da habe ich als Beichtvater auch die Möglichkeit zu sagen, dafür bist du nicht unmittelbar verantwortlich. Ja, dass man auch unterscheidet an dieser Stelle, was ist eine Sünde in dieser Kategorie, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe, mein Anteil. Damit sind wir bei dem dritten Punkt. Wie muss der Mensch beschaffen sein? Er muss barmherzig sein. Hier brauchen wir wieder einen Bibeltext. Vielleicht ist jemand mal so freundlich, Johannes 8, 1 bis 12 vorzulesen. Der barmherzige Jesus verteidigt die Ehebrecherin gegenüber ihren Anklägern. Wir haben schon gesehen, dieser Ankläger steckt auch in uns. Also ich kann mich sehr leicht in die Reihe dieser Pharisäer einreihen und sagen, dass ich ähnlich wie sie empfinde bei manchen Sachen, die ich erlebe. Das ist kein Problem. Der Ankläger steckt auch in mir. Und ich als Beichtiger muss mir dessen bewusst sein, dass Jesus den Beichtenden auch gegen diesen Ankläger, also gegen mich in diesem Fall, verteidigt. Das muss ich zulassen und mich darin üben, den Sünder, der jetzt beichtet, mit den barmherzigen Augen Jesu zu sehen. Da eine hübsche kleine Begebenheit gelesen bei Bruce Marshall, der hat ja verschiedene Priesterromane geschrieben und erzählt, das ist in Schottland, 19. Jahrhundert, und am Beichtstuhl steht also eine große Schlange von Leuten, die beichten wollen, und der Priester sitzt drin und hört immer wieder dasselbe und erkennt dann manche Leute auch schon an der Stimme obwohl das Gitter dazwischen ist, hört immer wieder dasselbe und ihm platzt also fast der Kragen und will irgendwie scharf werden. Und da fällt aber sein Blick auf den Gekreuzigten am Altar. Zufällig. Und da ist es so, als wenn der Gekreuzigte ihm so zuraunt und sagt, ich bin für den gestorben, nicht du. Also Barmherzigkeit. Nachdem die Ankläger verschwunden sind, sagt Jesus, hat dich niemand verurteilt, ich verurteile dich auch nicht. In Klammern, er der Einzige, der ohne Sünde ist. Könnte ja den ersten Stein werfen, aber er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Und danach folgt der wichtige Satz, geh hin und sündige nicht mehr. Damit ist die Geschichte zu Ende. Man kann natürlich jetzt darüber nachdenken, ob das der Frau gelungen ist oder ob sie rückfällig geworden ist. Die Geschichte ist an dieser Stelle zu Ende. Es kommt also offensichtlich nicht darauf an. Jesus traut ihr das zu, geh hin, sündige nicht mehr. Oder ermutet es ihr zu, je nachdem, verschieden sehen. Hier wird deutlich, was es heißt, die Sünde zu hassen und den Sünder zu lieben. Eine wichtige Unterscheidung und die ist nicht leicht. Die Sünde hassen, den Sünder lieben. Das erste ist leicht, die Sünde hassen, also ernst, strenge, ein moralischer, scharfer, unduldsamer Ton, bessere dich. Barmherzigkeit heißt, jederzeit dem begnadeten Sünder wieder über den Weg trauen. Ihm zutrauen, geh hin, sündige nicht mehr. Ein weiterer Punkt. Der Beichtiger muss verschwiegen sein. Das heißt, in der Lage, das Beichtgeheimnis zu wahren. Zunächst einmal anderen gegenüber. Vor Gericht ist das ja für uns Pfarrer, genießt das einen gesetzlichen Schutz, dass wir ein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, ich möchte in einer etwas komplizierten Frage den Rat eines anderen erbitten, dann muss ich das mit dem Beichten absprechen. Das kann ich machen. Ich kann sagen, ich bin mir da jetzt unsicher, ich würde gerne mal einen Arzt fragen, bei irgendeiner einschlägigen Frage, sind Sie damit einverstanden? Ich kenne den. Und wenn der einverstanden ist, kann ich das machen. Wenn er es nicht will, kann ich es nicht machen. Von einem katholischen Pfarrer habe ich mal gehört, kommt jemand zur Beichte, ein junger Kerl, der hat im Weinkeller des Pfarrers 2 Flaschen von dem schönen Messwein geklaut. Und nun beichtet er das. Da kann der Pfarrer natürlich sagen, ich bin ein Kamel, warum habe ich den Keller nicht zugeschlossen? Aber er darf hinterher den Keller nicht zuschließen. Ich meine, es würde jetzt kein großer Schaden entstehen, er würde es ja niemandem verraten, aber es ist eine Frage der Hygiene sich selber gegenüber, dass er von dieser Information in diesem Moment keinen Gebrauch macht. Und nicht zur Haushälterin sagt, wir wollen mal in Zukunft die Kellertüre ordentlich zuschließen. Es ist eine Frage der Hygiene. Das muss man üben. Möglichst nicht so viel über andere reden. Das ist ja manchmal eine Unart auch so unter uns Christen, dass wir neugierig sind, über andere reden. Selbst in Pfarrhäusern ist das manchmal so. Eine Kultur der Verschwiegenheit und der Diskretion pflegen und keinen Nutzen aus der Information ziehen, die ich selber aus der Beichte bekommen habe. Es gibt auch ernstere Probleme als den Weinkeller. Und schließlich zu dem Verstehen gehört, der Beichtiger muss die Beichtliturgie kennen und da eine gewisse Sicherheit haben. Ich habe hier mitgebracht dieses schöne violette Buch. Das gibt es in jedem Pfarramt, die Beichtliturgie der Kirche. Die gehen wir jetzt nicht durch. Das können Sie jederzeit, wenn Sie das brauchen, in Ihrem Pfarramt bekommen. Vor allen Dingen ist es natürlich auch so, das ist ein Gerüst. Es gibt sehr verschiedene, auch ganz freie Formen der Beichte. Es kann ja in einem seelsorglichen Gespräch passieren, dass man plötzlich bei der Beichte landet und dann muss ich nicht unbedingt diese ganze Beichtliturgie nehmen. Wie es in der Praxis aussieht, wie gesagt, das lerne ich ja auch, indem ich selber beichte. Trotzdem einige Punkte, die dazugehören, denke ich. Zunächst mal die Vorbereitung, die eigene Vorbereitung. Die die eigene Vorbereitung, da gehört auf jeden Fall dazu, ein Gebet für alle, die jetzt beichten werden. Also angenommen, es gibt irgendwo einen Termin, wo ich mich in die Sakristei setze und warte, dass jetzt Menschen zur Beichte kommen, dass ich bete für alle, die jetzt kommen werden oder für den, der sich angemeldet hat. Zweitens, dass ich einen Rahmen schaffe, einen diskreten und festlichen Rahmen, einen geschützten Raum, der möglichst nicht hellhörig ist, dass man hört, was da gesprochen wird. Wenn in einer Wohnung die Beichte abgelegt wird, soll die Familie möglichst nicht wissen, dass da jetzt einer beichtet oder wer das ist. Man ist ja in dieser Situation auch empfindsam. Es kann ja zum Spießrutenlaufen werden, wenn da plötzlich welche gucken. Ein gemeinsamer Blick auf das Kreuz ist schön. Eine Kerze, eine Ikone, die Gelegenheit zum Knien. Und es ist auch immer gut, gerade wenn man gemeinsam auf das Kreuz blickt und sich nicht so gegenüber sitzt, ist es gut, einen kleinen Tisch dazwischen zu haben. Früher gab es das Beichtgitter. Kleiner Tipp am Rande, ist gut, wenn man ein Päckchen Tempotaschentücher zur Hand hat. Kann sein, dass man das braucht. So viel zur Vorbereitung. Also ein festlicher Raum und ein diskreter Raum. Es bietet sich natürlich die Sakristei an in der Kirche, wenn die aufgeräumt ist und sie nicht zu kalt ist vielleicht auch. Wenn dann die Beichte selbst beginnt, sollte sie immer mit einem Gebet beginnen, zum Beispiel mit Psalm 139. Das gilt auch für die Beichte in freier Form. Also das Gespräch wird unterbrochen, wenn er jetzt beichten will. Sage ich, ich unterbreche das jetzt. Wir wollen erstmal beten. Und dann kann ich zum Beispiel den 139. Psalm beten. Der Text, den wir vorhin gerade gehört haben, aus Johannes 20, also sozusagen die Einsetzungsworte der Beichte, es ist gut, wenn man den liest, weil man damit zum Ausdruck bringt, wir tun jetzt das, wir wenden jetzt gewissermaßen dieses Geschenk, greifen jetzt auf dieses Geschenk zurück, das Jesus uns am Ostertag gemacht hat. Ja, und dann beginnt der Beichtende seine Beichte. Und da möchte ich als Faustregel sagen, der Beichtende bestimmt den Umfang und die Ausführlichkeit seiner Beichte. Die Beichte ist kein Verhör, bei dem alle Umstände rekonstruiert werden, schon gar kein Kreuzverhör. Ich frage nur nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe, um damit vielleicht dem anderen auch zu helfen. Kann ja sein, der drückt sich jetzt ein bisschen unklar aus, ich verstehe es nicht, und er hat es selber noch nicht ganz verstanden. Also es ist auch als Hilfe nicht nur für mich, sondern unter Umständen auch für den anderen. Oder wenn ich den Eindruck habe, der Beichtende will jetzt etwas sagen, was ihm sehr schwer fällt. Und besteht dann die Gefahr, dass er sich um etwas drückt, was er aber eigentlich aussprechen will. Da kann ich auch zurückfragen, war das jetzt wirklich alles? Haben Sie das so gemeint? Ja, irgend so eine Frage. Und damit baue ich dem anderen eine Brücke. Ich muss natürlich jetzt hier ergänzen, gerade nach dem vorigen Gesprächsgang, wenn solche Dinge kommen, also dass jemand eben sein Glück auf das Unglück eines anderen aufbauen will oder so, dann darf ich schon auch zurückfragen und sagen, wie ist das so? Meinen Sie, dass das so geht? Das denke ich schon. Weil daran ja auch ein Stück die Absolution hängt, die ich ja dem anderen nur geben kann, wenn er seine irgendwie ein Zeichen gibt, dass er seine Sünde bereut. Normalerweise gehe ich schon davon aus, dass wenn jetzt jemand zur Beichte geht, dass er seine Sünde auch bereut. Das ist ja eigentlich das Normale. Aber ich habe ja vorhin von dem Missbrauch gesprochen. Wenn es so als Deckel, als letzter Deckel auf eine unausgestandene Sache verwendet wird, dann ist es schon wichtig, da auch zu fragen. Die Lossprechung geschieht unter Handauflegung und die Formel lautet, in der Kraft des Befehls, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, spreche ich dich freiledig und los von allen deinen Sünden. Dir sind deine Sünden vergeben im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist ganz wichtig, dass hier steht, von allen deinen Sünden. auch die Sünden, die ich jetzt in der Hitze des Gefechts vergessen habe oder die mir vielleicht nicht bewusst geworden sind im Moment, von allen deinen Sünden. Mir ist selber mal passiert, ich war auf Exerzitien und ich hatte gerade gebeichtet und da hatte ich wirklich so einfach was vergessen, das wäre eigentlich wichtig war zu sagen, das kann ja passieren. Dann bin ich beim nächsten Gespräch am nächsten Tag zu einem Exerzitienbegleiter hingegangen und habe gesagt, du, ich habe also gestern gesagt, komm, sehr ruhig. Also, was in der Beichte ist, das ist abgeschlossen. Ja. Am Schluss ein Dankgebet. Da eignet sich wieder ein Psalm, Psalm 103, natürlich sehr. Und dann kann an die Beichte sich anschließen noch ein Gespräch, wie es jetzt weitergeht. Also zum Beispiel dieser Hinweis auf die Taufe. Du gehörst doch Gott durch die Taufe. Oder so ein Hinweis auf tiefere Zusammenhänge, Ursachen und Folgen. Ganz wichtig die Frage, wie kann ich weiterkommen? Wie kann ich weiterkommen mit meinem Hauptfehler, mit dem, was immer wieder kommt in meinem Leben, was ich so als Hauptfehler vielleicht empfinde? Das ist manchmal wie auf der Autobahn. Ich fahre mit meinem Auto auf der Autobahn lang und der Wind kommt von der Seite. Wenn ich da nicht gegenlenke, lande ich im Straßengraben. Wie kann dieses Gegenlenken in einem bestimmten Fall aussehen? Also wenn jemand sagt, ich bin geizig, dann kann man ihm sagen, kannst du dir vorstellen, für irgendeinen guten Zweck dich zu engagieren. Einfach als kleine Übung von diesem ich-bezogenen Geiz ein Stück wegzukommen. Solche Hinweise. Wie kann etwas wieder gut gemacht werden? Unter Umständen kann ich dabei auch meine Hilfe anbieten, wenn es vielleicht für den anderen schwer ist oder gar unzumutbar. Also ich habe auch wieder ein Beispiel beim katholischen Priester. Ein Junge hat Schlittschuhe geklaut und zwar dem Sohn des Schuldirektors, mit dem er befreundet ist. Jetzt beichtet er das und muss natürlich eigentlich die Schuhe wieder zurückgeben. Ist das zumutbar für ihn, zum Schuldirektor zu gehen und sagen, hier, ich habe diese Schlittschuhe geklaut? Das ist eine sehr harte Strafe für einen 12-Jährigen. Und der Pfarrer hat da gemacht, gesagt, bringst du mir die Schlittschuhe? Und ich bringe die hin, da, ja. Die Schlittschuhe ihres Sohnes. Wo haben sie die her? Geheimnis. Beichtgeheimnis. Noch eine kleine Bemerkung zu diesem Gespräch. Ratschläge können auch Schläge sein. Überlegen Sie mal, wie empfindlich wir sind, wenn uns gute Ratschläge gegeben werden. Vor allen Dingen unerbetene gute Ratschläge. Es ist natürlich viel besser, wenn der Beichtende selber findet, was ihm jetzt Not tut, dann kann man ihm mit Fragen helfen. Methodisch ist das besser, als ihm da irgendwas einfach zu empfehlen. Und dann, wenn die Beichte zu Ende ist, der Beichtende ist gegangen, dann ist angebracht noch ein Gebet für alle, die bei mir gebeichtet haben und den Menschen, der gebeichtet hat, wirklich loslassen. Auf das, was in der Beichte gesprochen ist, spreche ich den anderen nicht mehr an. Und es gibt Gott sei Dank auch so etwas wie eine heilige Vergesslichkeit, dass man nämlich wirklich das, was man in der Beichte so erfahren hat und bewegt hat, dass man das wirklich schnell vergisst. Soweit zu diesem Punkt.